Moin Lukas.
Moin lieber Lutz.
Oder Salam Alaikum, ich bin wieder im Lande, ich bin zurück aus dem Oman. Es ist ein bisschen was passiert. Wir haben einfach eine Woche mehr Pause gemacht, ohne was zu sagen. Ich hoffe, ihr könntet uns das verzeihen. Aber heute ist die Folge wieder regulär. Was haben wir mitgebracht?
Ja, Folge 70 im Gepäck. Sorry natürlich für die verlängerte Pause, aber wir haben 3 aus 9 wie üblich mitgebracht. Gucken uns die Bundesliga an. Und machen eine Vorausschau in den internationalen Bewerben und sparen uns die Rückschau.
Ja, ich glaube, das ist vernünftig. Gar nicht erst zu viel in der Vergangenheit leben. Wir gucken nach vorne. Und hier kommt das Intro und dann sind wir da. Ja, Folge 70, das ist ja schon fast wieder ein Jubiläum. Friedrich Merz würde wahrscheinlich sagen, oder wenn er sich das aussuchen könnte, Renteneintrittsalter. Aber ja, Folge 70, Junge, das ist ganz schön, da haben wir ja schon ganz schöne Lenzen hier auf dem Konto, sag ich.
Ja, jetzt wäre ja meine nächste Frage, obwohl die 70 eine besondere Bedeutung im Oman hat. Wie war es denn, Alter? Wir haben uns ja zwischendurch auch gar nicht so viel gehört, hin und wieder geschrieben. Kannst du irgendwas aus dem Fußballland Oman mitbringen für unsere Zuhörer?
Ich hatte von meinem Hotelzimmer den Blick auf einen Fußballplatz. Und sonst kann ich aber auch gar nicht viel mehr zur omanischen Fußballkultur sagen. Es lief im Hotel auch nur arabisches Fernsehen, das heißt, ich hatte die Sender aus Kuwait, ich hatte aus Katar, Dubai und eben auch in Oman, und die haben da vor allem die Saudi League im Fokus, also die wird da gezeigt, was ja auch nicht verwunderlich ist, dass es in dem Bereich ja schon dann auch die größte oder auch die Liga mit dem größten Star-Potenzial. Dubai war es früher vielleicht mal, wo einzelne Stars hingegangen sind. Jetzt ist das eindeutig Saudi-Arabien mit Stars wie Cristiano Ronaldo und Co. Das lief da im Fernsehen, was so heimische Fußballkultur angeht und auch in den Läden. Wir hatten ein paar Malls bei uns um die Ecke, in den ganzen Sportgeschäften und so. Da hast du halt die Weltstars an Trikots vertreten oder die großen Vereine. Gar nicht mal unbedingt, dass da überall ein Flock drauf war, aber du hattest da einfach die Standard Premier League Teams, bisschen Paris natürlich wegen dem Trikotsponsor auch. Aber so viel Fußball ist da nicht so präsent. Das muss man definitiv sagen.
Hätte mich jetzt auch gewundert.
Ja, das sind doch nur 5 Millionen Omanis. Und davon sind 43% der Menschen mit Migrationshintergrund, viel aus Pakistan und Indien. Dementsprechend ist da wahrscheinlich, kann ich mir gut vorstellen, das war auch nicht so präsent, aber Cricket wird dann eine größere Nummer als Fußball sein, schätze ich, weil das ist ja zumindest in Indien und Pakistan Volkssport, und dementsprechend, ja, also die haben da jetzt keine große Sportkultur generell, dadurch, dass das Land einfach insgesamt, so wie es jetzt ist, noch super jung ist. Also die haben da irgendwann vor 40, 50 Jahren haben die Öl entdeckt, und seitdem haben die sich halt auch stark modernisiert von einem eher, ja, wahrscheinlich, man könnte sagen, unauffälligen Staat, haben die sich ein bisschen auf die Map gebracht, der Oman.
Ja, nicht auf die Fußballmap, denn wenn man jetzt so deine Aufzählung lauscht, Oman, Katar, Saudi-Arabien, und dann vergleicht, dass wir häufiger mal drüber diskutieren, wie die Top 4, Top 5 europäischen Ligen aussehen, und dann England, Deutschland, Spanien, Frankreich, Italien. Also wir werden es nicht mehr erleben, lieber Lutz, dass die erste Aufzählung deinerseits aus dem Sandkasten jemals der zweiten Aufzählung aus Europa das Wasser reichen wird, wenn eine ernsthafte Diskussion darüber geführt wird, was denn jetzt wohl in welcher Reihenfolge die stärksten Ligen der Welt sind. Und ehrlicherweise bin ich da auch ein bisschen froh drum.
Ja, das wird nicht passieren, aber ich habe mir jetzt einfach gerade mal brandaktuell die FIFA-Weltrangliste vom 3.4.2025 aufgemacht. Und was würdest du schätzen, auf welchem Platz liegt der Oman?
48.
Gar nicht mal so schlecht. Ich hätte gedacht, du stufst das viel weiter unten ein. Die sind auf 77, ein hinter Ghana, ein vor Israel und auch vor Gabun, Bolivien, El Salvador, Guinea, Haiti, Bahrain, Bulgarien, Neuseeland, Angola.
Bulgarien?
Da sind schon ein paar Nationen dabei, wo ich gesagt hätte, okay, da ist Fußball auf jeden Fall eine größere Nummer. Aber Wenn du natürlich auch immer gegen die anderen asiatischen Teams spielst, wo auch Fußball jetzt nicht so eine ganz große Nummer ist, da hast du natürlich auch höhere Wahrscheinlichkeit, dass du da mal ein paar Punkte holst im Vergleich zu Bulgarien, die in Europa gegen einen sehr stark umkämpften Fußballmarkt wahrscheinlich ja aktuell ein bisschen hinten dran sind. Das sah schon mal deutlich besser aus. Die haben die Professionalisierung oder auch die Verbesserung der letzten Jahre, wie andere kleinere Fußballländer das geschafft haben, nicht so wirklich mitgenommen, weil in den 90ern war Bulgarien durchaus eine gute Adresse für sehr talentierte Fußballspieler.
Ja, also ich bitte dich, Bulgarien ist ja auch genau wie die Ungarn, die sind natürlich irgendwo wahrscheinlich unter den Top 25 vorzufinden. Das sind ja durchaus Länder, von denen man sagt, komm, das ist jetzt, nee, das ist jetzt nicht mit dem Oman zu vergleichen, dass die dann da irgendwie Tabellennachbarn sind. Andererseits ist natürlich diese Weltrangliste auch ein sehr schwierig repräsentatives Vehikel, wie du schon richtigerweise ja sagst, aufgrund der Bemessungsgrundlage. Aber ja.
Deutschland war sehr lange nicht in den Top Ten.
Ja, ja,
Da fängt es ja schon an, ne? Weil wir einfach nicht performt haben und die Punkte sind die gleichen, die du auf den in den kontinentalen Wettbewerben da holst. Die zählen halt genauso viel, die Siege. Dementsprechend kannst du natürlich als Oman gegen andere asiatische Teams eben auch deine Punkte holen. Trotzdem würde ich jetzt nicht sagen, wenn man jetzt mal hier guckt, Italien Platz 9, Deutschland 10, Kroatien 11, 12, 13, Marokko, Uruguay, aber dann hast du auch schon auf 18 Iran und dann würde ich nicht sagen, dass die Iran jetzt unbedingt direkt konkurrenzfähig ist mit den Teams, die da im direkten Umfeld sind. Das ist, wie du schon gesagt hast, die Aussagefähigkeit dieser Weltrangliste ist eher so meh.
Ja, ich finde besonders spannend, das ist dann vielleicht auch ein schönes Schlusswort zum Stichwort Oman. Wenn du in die Kicker-App gehst, hier, Achtung, unbezahlte Werbung, dann taucht unter dem Ligenverzeichnis, unter dem Buchstaben O, der Oman gar nicht erst auf. Ja, da wird Österreich aufgeführt und dann war es das auch schon mit O. So viel vielleicht dazu an der Stelle. Ansonsten, wobei ich finde das insofern überraschend, Saudi-Arabien taucht auf, aber gut, da haben wir natürlich Cristiano am Start. Ja, das ist interessant. Hättest du jemals gedacht, dass wir so lange über den Oman reden in einer unserer Folgen? Dazu musstest du erst hinfliegen, glaube ich.
Absolut, ja. Vorher wäre dieses Land generell nicht so auf meiner Map gewesen. Hätte meine Familie nicht gesagt, doch, wir haben jetzt mal Lust, dahin zu reisen, dann, ich wäre nicht drauf gekommen, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber das Land, kleine Reiseempfehlung, man kann da schon eine gute Zeit haben. Das ist echt cool. Gute Balance zwischen eigener Kultur, Tradition bewahrt und sich dem Westen geöffnet und alles sehr modern gestaltet. Wenn ihr hinfahren wollt, dann aber im Januar, Februar, vielleicht im Dezember, weil wir hatten da jetzt Anfang April bereits so zwischen 35 und 38 Grad bei einem UV-Wert von 12. Das heißt, Leute, wenn ihr nichts damit anzufangen wisst, was ein UV-Wert bedeutet, das ist der UV-Wert extrem. Ab 11 ist extrem. Das heißt, es wird davon abgeraten, überhaupt das Haus zu verlassen in der Mittagshitze. Man sagt, man soll auf jeden Fall langärmlich bekleidet sein, eine Mütze aufsetzen, Sonnenbrille, sich eincremen. Und wenn du das alles nicht machst und dich 8 Minuten in die Sonne stellst, hast du einen Sonnenbrand im Durchschnitt. Das heißt, Leute mit helleren Hauttyp haben nach 5 Minuten in der prallen Mittagshitze bei einem UV-Wert von 12 einen Sonnenbrand. Und dann könnt ihr das ungefähr einordnen, wie heiß das da ist. Dementsprechend habe ich mich komplett in Leinen eingekleidet. Lange Leinenhose, langes Leinenhemd und ich bin geflogen, Lukas. Die Klamotten, die schwebten nur so auf meinem Körper. Das war toll, aber es war trotzdem heiß. Also 38 Grad, Jesus Maria.
Ist das dann, wenn du dann quasi das Hotel verlassen hast, sagt man dann Leinen los?
Ja, okay, wow. Quasi. Wenn ich losgegangen bin, habe ich gesagt, Leinen los. Ja. Und dann sind wir losgegangen. Genau so ist es.
Schön. Ich habe hier kurz 2 Live-Einwürfe, wo wir gerade beim Fußball sind und dem, was aktuell passiert. Eintracht Frankfurt führt 1-0 gegen Heidenheim und meine Magpies, Newcastle, führt 1-0 gegen Manchester United. Es geht um wichtige Punkte für die Champions League. Das wollte ich nur mal ganz kurz so radiomäßig reingehauen haben.
Das finde ich stark. Ich hatte mir nicht unter anderem auch die Tabellenkonstellation von England aufgeschrieben. Vielleicht lass uns das direkt abfrühstücken, dann machen wir gar nicht zu weit in die Premier League gucken. Ich habe mir nämlich einfach mal nicht die oberen, sondern die unteren Gefilde der englischen Premier League mal wieder angeschaut. Und da muss ich wirklich sagen, ja, die 3 Aufsteiger, die steigen wahrscheinlich alle wieder ab. Das ist ziemlich sicher, weil da ein Punkteunterschied von 14 ist zwischen Platz 17 und 18. Aber wenn ich da gucke, dass Everton, United, Tottenham und West Ham sich zwischen Platz 17 und 13 tummeln, dann muss ich wirklich sagen, da hätte ich gerne mal kurz jemanden, der per Fingerschnips mir Statistiken rüberschieben könnte. So sind wir noch nicht ausgestattet. Wir haben diese Leute noch nicht in unserem Background, auch wenn wir natürlich mit unseren Masterminds das schon ganz gut abdecken. Ich würde einfach gerne mal eine Statistik sehen, wie viel Millionen Euro oder Pfund dort in den letzten 5 Jahren verbrannt wurden an Spielertransfers und Ablösesummen. Und dann trotzdem dieses klägliche sportliche Ergebnis eingefahren wird. Und das ist einfach nur ein erhobener Zeigefinger von unserer kritischen antikapitalistischen, also nicht komplett antikapitalistisch, sonst funktioniert der Fußball nicht so, wie wir ihn jetzt auch entwickelt haben. Aber Geld ist nicht immer alles, Leute. Ihr braucht auch fähige Menschen, die wissen, was sie damit anstellen sollen. Und das geht vor allem an Manchester United, die ja jetzt ihren Besitzer auch mal wieder gewechselt haben, der einfach überhaupt gar keine Ahnung von irgendwas hat. Leute, solche Leute bitte einfach raus aus dem Fußball. Ihr könnt gerne Geld investieren, aber kommt doch nicht auf die Idee, als US-Amerikaner, der ohne sportliche Vorerfahrung einen Verein übernimmt, irgendwie zu denken, ja, also ich habe ja schon auch sehr viel Geld und das heißt ja automatisch, dass ich auch sehr viel Kompetenz habe. Das ist ein Trugschluss. Holt euch die Leute, die das können, weil Manchester United auf Platz 14 zu sehen, mit 14 Saisonniederlagen nach 38 Spielen, Sir Alex Ferguson, ich glaube, der weint sich jeden Abend in den Schlaf.
Ja, also ich meine, du musst ja nochmal reinziehen, dass ja Tottenham, das du eben auch angesprochen hast, gegen die Wolves, glaube ich, diesen Spieltag 4-2 verloren hat.
Jo,
da geht's halt auch
Mappe bekommen.
Drunter und drüber. Und da spielt ja immer noch ein gewisser Heung-Min, so ist es ja nicht. Also das sind teilweise.
Ja, der spielt ja nicht mehr lang, Lukas.
Ja.
Den Wind kann ich dir direkt aus den Segeln nehmen,
du wenn du willst ihn wieder beim HSV sehen. Ja,
ich absolut
weiß
richtig.
Doch, weiß ich doch. Aber viel witziger finde ich ja Southampton. Die Schießbude der Liga, 77 Nüsse schon gefangen. Und die haben einfach 25 Punkte Abstand auf West Ham. Die sind ja, glaube ich, schon offiziell abgestiegen, logischerweise.
Die sind schon runter, ja.
Es sind ja nur noch 18 Punkte zu vergeben. Also, Chaui, das ist, glaube ich, schon vor 2-3 Wochen der Fall gewesen. Also, das ist wirklich ein, wie soll ich sagen, starkes Gefälle.
Übel, ne? Also übel. Da muss man überlegen, wir denken, das Gefälle zwischen zweiter Bundesliga und erster Bundesliga ist hoch, das sehen wir regelmäßig. Kiel kann ein Lied davon singen, das sieht nicht gut aus, das sprechen wir später nochmal drüber. Aber in England bekommt der Aufsteiger halt einfach 200 Millionen Euro und trotzdem sind alle drei Aufsteiger nicht in der Lage, sich in der Premier League zu etablieren, weil die anderen Teams, die 5 Jahre davor, wenn sie nicht auch abgestiegen sind, haben die halt schon jeweils immer 150 bis 200 Millionen in ihre Kader investiert und haben halt einen 25-Mann-Kader, der logischerweise deutlich stärker ist als die von einem Championship-Aufsteiger. Und da wird einem das immer noch mal stärker bewusst, wie stark daran gearbeitet wurde in den letzten Jahren, dass dieses Gefälle sich immer vergrößert hat und die Durchlässigkeit zwischen den Ligen einfach kaum noch gegeben ist. Und das ist schade. Das ist einfach schade. Heidenheim, letztes Jahr eine super Überraschung, die kämpfen dieses Jahr auch. Und dann siehst du immer doch die Vereine, weswegen wir auch immer mal wieder sagen, Relegation gehört eigentlich abgeschafft. Du hast als Verein, der länger in der ersten Liga ist, du hast einfach den klaren Vorteil, weil dein Kader deutlich qualitativ hochwertiger ist und es ist einfach unfair, das vielleicht nochmal dazu. Aber eigentlich wollte ich schon die Überleitung von Heung-Min Son und Premier League zum HSV und der zweiten Liga, wollte ich eigentlich schon nutzen, Lukas, weil das ist ein Schneckenrennen.
Komplett.
Es ist ein richtiges Schneckenrennen. Das ist ja ähnlich zu vergleichen mit der Bundesliga und dem Kampf um die europäischen Plätze. Also, wenn das richtig komisch läuft und die weiterhin so schneckenhaft punkten in der zweiten Liga, dann braucht der HSV vielleicht noch 5 Punkte und dann steigen die am Ende, wie viele Punkte haben sie jetzt? Die haben am Wochenende schön 4-2 verloren.
52.
Die haben jetzt 52, 5 Punkte Vorsprung auf Platz 3. Aber wenn das so weitergeht, dann steigen die am Ende mit 58, 59 Punkten auf und haben in den letzten 5 Spielen einfach so gar nichts mehr gezeigt oder zeigen müssen. Die Kölner, deine Kölner haben es ähnlich gemacht, die haben in den letzten 2 Spieltagen auch ein bisschen was liegen lassen. Überleg dir doch mal bitte einfach diesen Spieltag Köln und der HSV gewinnen, dann sind das 8 bzw. 7 Punkte Vorsprung auf Platz 3 und dann können wir doch eigentlich schon in die nächste Kölsch-Kneipe gehen und uns einen Kranz bestellen, oder?
Ja, eigentlich. Es war letzte Woche auch schon so ein Ansatz von Matchball, zu Hause gegen Hertha verloren, jetzt eben einen Punkt in Fürth. Ich meine, gut, ihr habt gar keine Punkte geholt, aber trotzdem, du musst ja einfach nur mal reinziehen, dass es nur 2 Heimsiege diesen Spieltag gab und beide Heimsiege wurden von von Abstiegsaspiranten sozusagen oder
Kandidaten. Ulm und Regensburg.
Ulm ja. und Regensburg. Und der Rest hat irgendwie X gespielt oder zu Hause verloren. Und nächsten Spieltag, wir haben schon ausgiebig drüber geschrieben, es ist ja jetzt jeden Spieltag spielen irgendwie auch Mannschaften logischerweise gegeneinander, die da mit drin hängen, weil aber auch die halbe Liga mit drin hängt oben, oben drin. Also nächsten Spieltag, absolutes Topspiel ist jetzt plötzlich Elversberg gegen Düsseldorf, hätte vor 3 Wochen niemand was vermutet in die Richtung. Und Nürnberg gegen Paderborn, also du hast direkt 2 Kracherpartien. Ihr müsst auf Schalke irgendwie ran, wir zu Hause gegen Münster. Und Magdeburg hat Regensburg zu Gast. Also das ist alles derart tight. Ich sehe es kommen. Wir müssen am vorletzten Spieltag Nürnberg und am letzten Spieltag Kaiserslautern bespielen. Ich habe echt einen Köttel in der Buchse. Ich sag, wie es ist.
Ja, ich habe auch gar keinen Bock, weil der HSV ist sehr gut durch den März gekommen und jetzt kommen natürlich erste Niederlage gegen einen vermeintlich schwächeren Gegner und jetzt kommen auf jedem Sportportal, ja, der Frühling geht los, der HSV verkackt ist wieder. Leute, auch mal die Kirche im Dorf lassen, das sind alles low-hanging fruits, das ist nicht euer Niveau, da könnt ihr auch an anderen Baustellen mal arbeiten, weil der HSV ist sehr gut durch den März gekommen und dass man jetzt nicht jedes Spiel gewinnt, das ist auch klar. Der HSV steht trotzdem weiterhin gut da und du hast es schon gesagt, die direkten Duelle, die knallen richtig rein. Ich würde als direktes Duell auch mit reinzählen, Braunschweig gegen Kaiserslautern, nicht tabellarisch, aber Braunschweig ist der aktuelle Favoritenschreck. Nach 2 Siegen hintereinander gegen Paderborn und den HSV, die sind richtig gut drauf, die hatten ein super Konzept gegen den HSV, sind uns richtig auf die Nerven gegangen. Ja, die ersten beiden Tore waren begünstigt durch 2 katastrophale Ballverluste von Marco Richter, der auch zu Recht dann in der Halbzeit schon ausgewechselt wurde. Da war wenig nach vorne vom HSV und hinten war man dann auch noch löchrig im Spielaufbau, zu viel riskiert und dann irgendwie 2 Nüsse gefangen, aber Braunschweig, die haben sich da mal wieder unten raus manövriert. Die waren schon, wie die letzten Jahre auch immer, sind eigentlich immer Kandidaten für einen Abstieg, aber am Ende schaffen die es irgendwie und deswegen, da sehe ich Kaiserslautern auch noch nicht als klaren Favorit in Braunschweig nach den letzten 2-3 Wochen. Es ist eine geile Liga, aber ich muss ganz ehrlich sagen, aus meiner Perspektive, ich würde mir jetzt für die letzten 5 Spieltage eine unfassbar langweilige zweite Liga wünschen, in der HSV einfach die nächsten 3 Spiele gewinnt und alles dahinter, die murmeln sich da irgendwas zurecht, sodass am letzten Heimspiel gegen Ulm die große Party gefeiert werden kann, weil ich möchte nicht bis zum letzten Spieltag zittern, da habe ich schlechte Erfahrungen mitgemacht, Hashtag Heidenheim. Ja, aber Lukas, ich glaube, ich bin immer noch guter Dinge. Wie sieht's bei dir aus? Wie ist dein Stimmungsbarometer bezüglich des Aufstiegs? Skala 1 bis 10. Bei mir, Aufstieg HSV, ich bin bei einer soliden 8,5.
Ich bin so bei einer 6, 5 oder 6.
Also ja, aber du bist auch immer sehr pessimistisch.
Naja, aber auch realistisch. Ne? Was habe ich dir vor dem Spieltag gesagt? Gut, ich lag bei euch daneben. Kann ja keiner ahnen, dass ihr zu Hause plötzlich anfangt, eure Serie einreißen zu lassen. Köln habe ich 1-1 getippt. Hertha hatte ich schon ein scheiß Gefühl, dass wir das womöglich unentschieden oder verlieren. Die Leistung ist einfach nicht gut. Ne? Wir haben drüber gesprochen. Die Ergebnisse haben gestimmt, aber die Leistung ist besorgniserregend. Und das weiß doch so eine Mannschaft auch. Die wissen doch, teilweise gewinnen sie Spiele, die es nicht sicher zu gewinnen gilt. Und dann wundern sie sich vielleicht. Und wenn sie gut sind, schöpfen sie daraus Hoffnung und auch Überzeugung. Davon siehst du aber so herzlich wenig. Und das macht mir halt Sorge, weil viele Gegner ja ein offensichtlich besseres Konzept an den Tag legen, von der Idee Fußball zu spielen. Und sowohl Klose in Nürnberg als auch Markus Anfang in Kaiserslautern, die beiden eben genannten Spiele, bessere Konzepte sind zu erkennen. Jetzt gut gegen Münster musst du sagen, scheiß drauf, wie gut wir spielen oder auch nicht. Das muss die individuelle Qualität regeln. Aber das ist halt nicht der einzige Gegner, den wir noch zu bespielen haben.
Ja, vergiss mir die Elversberger nicht,
ja.
Wo du von Konzept sprichst. Die haben das zweitbeste Torverhältnis in der Liga, plus 21. Das ist wirklich Wahnsinn. Im Jahr 2 nach Aufstieg, jetzt schon wieder um den Aufstieg zu spielen, nachdem die ja, glaube ich, auch aus der Regionalliga durchmarschiert sind in die 3. und dann in die 2. Ja, vielleicht wird es das nächste Heidenheim. Ich hoffe es nicht dieses Jahr. Ich würde es auch den Elversbergern die nächsten Jahre nicht unbedingt gönnen.
Brauchst du nicht in Liga 1.
Wir haben genug kleine Vereine in der ersten Liga.
Komm.
Es reicht. Ja. Stopp, Storno. Du hast eben gerade gesagt, besorgniserregend findest du die Leistung. Besorgniserregend ist auch die Leistung auf Schalke oder rund um den SV Schalke 04. SV Schalke 05. ja, da geht's für den HSV dann nächste Woche hin. Da bin ich eigentlich guter Dinge, weil das Gute ist, und das meine ich überhaupt nicht despektierlich, Schalke versucht mitzuspielen, aber die können es nicht.
Ja, so ist es.
Die wollen fußballerisch Fußball, die wollen Fußball spielen. Und das finde ich grundsätzlich immer schon mal gut. Und das liegt dem HSV einfach besser. Also die schweren Gegner, die bespielen sie deutlich besser. Und ich bin da eigentlich ganz guter Dinge, dass die nächste Woche die Welt schon wieder ein bisschen besser aussieht und man dieses kleine Tal, was man jetzt durchschreitet, was ja wirklich auch nur ein Spiel ist, ne? Letzte Woche Spiel gegen Nürnberg, ja, sehr überzeugend gewonnen. Da muss man jetzt auch nicht gleich wieder den Teufel an die Wand malen. Schon gar nicht den vom ersten FC Kaiserslautern. Aber das wird schon, Lukas. Das wird schon. Bitte?
Ich habe mich gerade gefragt, wir haben ja hier auch noch ein bisschen Champions League auf dem Zettel, ob die Münchner und die Dortmunder auch sagen, das wird schon fürs Rückspiel.
Ja, ich hätte noch einen kurzen Einschub. Ja, als alter HSVer habe ich mich natürlich für die Arminia aus Bielefeld unfassbar doll gefreut. Ja. Lass uns kurz noch mal, wir haben es eigentlich, dieses Momentum, da wirklich ausgiebig drüber zu sprechen und das zu feiern, haben wir verpasst. Aber ist das ein geiles DFB-Pokalfinale? Es hätte wirklich richtig scheiße werden können. Leverkusen gegen Leipzig, keiner Bock drauf. Aber Bielefeld gegen Stuttgart, Junge, ich werde schon irgendwie auch versuchen, an Tickets zu kommen. Ich hätte Bock, dahin zu fahren, in den Arminia-Block. Wir haben ja jetzt neuerdings auch einen HSV-Fanclub. Ich kann mir vorstellen, dass der ein oder andere Sympathisant der Arminia, die haben ja durchaus eine gegenseitige Sympathie, dass man da versucht, wenigstens an Tickets zu kommen. Und ja, wobei, denke ich mir auch wieder, will ich wirklich einen Arminen das verwehren und am Ende sitze ich da als HSV-Fan und ein trauriger Armine musste zu Hause bleiben. Vielleicht lasse ich es auch lieber. Wie stehst du dazu?
Ich gucke mir das ganz gemütlich auf der Couch an und ich bin da eher bei dir zu sagen, lass die Leute hinfahren, die das in ihrem Leben nie wieder erleben werden. Für die
Once in a Lifetime, ja.
Also klar, das ist so ein bisschen wie das Thema Champions League Finale, aber jetzt
Sponsorentickets.
Setz das mal in Kontext, wie häufig kommen die Bayern in Champions League Finale im Vergleich zu, wie häufig erreicht Arminia Bielefeld als Drittligist bitte das DFB-Pokalfinale, also das ist schon Wahnsinn.
Das ist absolut wild. Aber ja, dann lass uns, wenn wir schon über international sprechen, wo die Arminia nächstes Jahr dann ja auch spielt, den Sprung Richtung Champions League machen. Borussia Dortmund macht Borussia Dortmund Dinge, wobei man da auch, da muss man eigentlich ein bisschen differenzieren. Die Dortmunder sind schwankend in den Leistungen, aber gegen den FC Barcelona unterzugehen, das haben dieses Jahr schon einige andere große Clubs auch geschafft, unter anderem der FC Bayern. Von daher, man hat es ein bisschen erwartet und das ist dieses Jahr noch weniger als in den letzten Jahren die Kragenweite von Dortmund. Von daher, und ich meine, wir sprechen darüber, dass Dortmund letztes Jahr waren sie im Champions-League-Finale, ne? Das wäre ja fast schon eigentlich gemein zu sagen, es ist nicht die Kragenweite, aber es ist jetzt auch schon wieder ein knappes Jahr her und hat sich ein bisschen was getan und das ist nicht unbedingt positiver geworden. Von daher, ich finde es ehrlich gesagt nicht schlimm, in Barcelona 4-0 gegen dieses Team, was Hansi Flick da dieses Jahr trainiert, zu verlieren. Ich finde es ehrlich gesagt völlig in Ordnung. Und eine ganz gute Reaktion kam dann ja auch in der Bundesliga. Das haben wir später noch in 3-9 mit dabei. Mehr überrascht hat mich eigentlich die Leistung der Bayern. Wie hast du die beiden Spiele wahrgenommen?
Ich habe mir beide angeguckt und ich muss sagen, um bei dem ersten anzufangen, Barcelona 4-0, das Ergebnis ist klarer als das Spiel war, beziehungsweise es war jetzt deutlich weniger Zauber von den Spaniern zu sehen, als man erwartet hätte. Die waren halt eisekalt, gute Konter gesetzt, die Szenen genutzt, die sie hatten. Dortmund hat sich mindestens mal zwei Dinger fast selbst reingelegt, das sind dann einfache Fehler im Spielaufbau gewesen. Barcelona war da in den Situationen tatsächlich einfach eisekalt. Aber es ist eben nicht so, dass die Borussen 90 Minuten an die Wand gezaubert wurden. Ne, das muss man zur Einordnung festhalten. Beim zweiten Spiel Bayern zu Hause gegen Inter. Klar, die Münchner sind mit einer etwas, wie soll ich sagen, ersatzgeschwächten Viererkette ins Rennen gegangen, ansonsten eine vernünftige Aufstellung aufs Parkett gebracht. Also weiß ich nicht, wenn man sich den X-Goal-Wert anguckt, die Bayern hatten die Chancen, die Italiener haben die Tore gemacht, 2,3 zu 0,78, das dürfte die Münchner ärgern. Insgesamt wäre ein Unentschieden, glaube ich, das gerechte Ergebnis gewesen. Das besonderste Moment fand ich, oder es gab zwei besondere Momente, einmal das Tor von Inter, das war schon brutal gut gemacht, das 1-0 in dem Fall, wie Thüram ablegt und Martinez mit dem Außenriss ins lange Eck finisht.
Das war
also
das
wirklich war Premium, ein Wahnsinnsding. Ja. Und dann aber auch das Tor von Müller, der ja im Moment viel in den Schlagzeilen ist, weil er eben keine Vertragsverlängerung bei den Bayern erhält. Das hätte einen schönen Schlusspunkt eigentlich setzen können und ein 1-1 wäre okay gewesen. Als Ausgangslage fürs Rückspiel ist dieses Ergebnis nicht brutal mies, aber ja, es sieht nicht so sonnig aus wie die deutschen Teams. Dortmund ist durch, das muss man ehrlicherweise sagen.
Ja, das denke ich auch. Dortmund ist durch. Die Bayern habe ich noch nicht abgeschrieben. Vielleicht kommt der ein oder andere Spieler wieder zurück, ist fit und dann ist man mit einer besseren Aufstellung, vor allem in der Viererkette, dann am Start. Ich habe da irgendwie ein ganz gutes Gefühl, dass Bayern da noch was holen kann. Lass uns kurz noch über die anderen Spiele sprechen. Der FC Rice mit zwei absoluten Monster-Freistoßtoren, 3-0.
Wahnsinn.
FC Arsenal zu Hause gegen Real Madrid gewonnen. Ich habe es in einem Schnipsel von Gamer Brother, es war Gamer Brother, sein Account oder in einem Livestream, das habe ich dann auf TikTok gesehen, der sich das Profil von Declan Rice angeguckt hat. Der ist jetzt irgendwie seit 10 Jahren, glaube ich, schon knapp Profi, hat fast 300 Premier League-Spiele und hat bis zu diesem Spiel gegen Real Madrid nicht einen einzigen direkten Freistoß reingemacht. Und dann denkt er sich, ja gut, wann soll ich sonst damit anfangen, wenn ich im Viertelfinale gegen Real Madrid? Und dann, also der erste war schon gut. Also wenn man sich den anguckt, dann sieht man, ja, ist ein gut geschossener Freistoß. Aber wenn du den dann noch mal von der Hintertorkamera dir anguckst, was der für einen Spin hatte,
ja.
Dann erst nimmst du die für den Spin, um den Spin anzugucken, und dann nimmst du die totale von der Seite und in der normalen Geschwindigkeit, um zu checken, was der für eine Geschwindigkeit hatte, dieser Ball. Und dann musst du wirklich sagen, was hat dieser junge Mann für einen rechten Fuß, dass er diesen Spin gepaart mit dieser Geschwindigkeit so hinbekommen hat, weil das war ein crazy Tor einfach.
Es war komplett.
Aber dann, ja, das war ja erstmal nur der erste Treffer und dann kommt halt einfach der zweite, ja. Und du denkst so, okay, ja, er stellt sich da jetzt zwar hin, aber der wird ja jetzt nicht wieder treffen. Und Junge, den fand ich noch geiler als den ersten. Alter, der war noch schöner, unfassbar, was das für zwei Tore sind. Und generell für mich auch bisher die größte Überraschung im Viertelfinale, definitiv, weil das Inter München schlägt, das hätte ich vorher vorm Spiel nicht gedacht, aber es ist jetzt keine krasse Überraschung. Auch, dass Paris Aston Villa relativ souverän schlägt, war für mich auch keine Überraschung. Die Pariser sind dieses Jahr einfach unfassbar stark. Barcelona Dortmund, hast du auch gerade schon gesagt, das ist durch. Das war auch keine ganz große Überraschung. Aber dass Arsenal 3-0 Real Madrid schlägt, das habe ich nicht auf dem Schirm. Ich habe dir aber auch schon dazu geschrieben und meinte, im Bernabeu geht alles. Ich bin sehr auf das Rückspiel gespannt, was Real da nochmal für ein Turbo zünden kann, weil wir haben alle schon diese Nächte im Bernabeu gesehen, wo Real solche unmöglichen Dinger irgendwie doch noch zieht. Wie ist dein Gefühl? Meinst du, da geht noch was oder glaubst du, Arsenal schafft es ins Halbfinale?
Ich hoffe, dass Arsenal es schafft. Merkt ihr auch nochmal ganz kurz einen kleinen Funfact zu Declan Rice, den bringen wir gleich, wenn wir hier durch sind.
Ja.
Ich hoffe, dass Arsenal es schafft. Ich befürchte allerdings, dass Real da noch einen im Köcher hat, ganz besonders im Bernabeu. Ich denke, wenn Arsenal es schafft, ein Tor zu machen auswärts, dann kriegen sie es hin. Aber sie müssen ein paar Dinge beachten und richtig machen. Was beispielsweise nicht funktionieren wird, ist, wir parken den Bus und verteidigen Englisch. Das wird nicht funktionieren. Nee. Das heißt, irgendwie auch versuchen, auswärts aktiv zu bleiben und das Spiel mindestens mal ins zweite, wenn nicht ins letzte Drittel zu schieben und zu gucken, dass man Real da beschäftigt, wo sie es nicht gerne haben, nämlich in der eigenen Box. Und wenn sie es dann darüber hinaus noch schaffen, das umzumünzen in ein Tor auswärts, ja, dann würde ich auch dran glauben. Aber Real Madrid hat uns schon so häufig Lügen gestraft in den letzten Jahren. Ich bin arg vorsichtig.
Ja, kann ich gut verstehen. Lass da mal in den ersten 15 Minuten Tor für Real fallen. Dann brennt das Bernabeu und dann so oft standen die Spieler vom FC Arsenal, die im Kader sind, noch nicht in einem Champions League Viertelfinale gegen Real Madrid auswärts. Da ist auf der anderen Seite ein bisschen mehr Erfahrung, was diese Spiele angeht. Aber ja, ich würd mich auch freuen. Ich habe mich ja hier schon das ein oder andere Mal über diese Dynastie von Real Madrid in der Champions League beschwert. Dass die es einfach immer wieder eben packen und die haben letztes Jahr gewonnen. Ich möchte da auch mal wieder neue Gesichter sehen. Ich möchte neue Geschichten schreiben und Arsenal mit Arteta die letzten Jahre, die haben sich da auch ein Stück weit was aufgebaut und irgendwie auch verdient, mal in ein Finale zu kommen. Ja, das ist erstmal nur das Viertelfinale und dann sind da noch zwei sehr schwierige Spiele in der nächsten Runde, weil Paris, Barcelona, Bayern oder Inter, das wird alles nicht leicht, aber ja, ich würde es sehr okay finden, wenn Real auch mal im Viertelfinale scheitert. Fun Fact, Declan Rice.
Ja, wir machen das jetzt hier live. Öffne bitte mal die Kicker-App, geh auf das Profil von Declan Rice und dann guckst du dir die Positionsanalyse von denen an. Diese Saison, ne?
Declan Rice,
Profil und dann
Positionsanalyse, ja.
Ich weiß nicht, ob es bei dir auch so aussieht. Bei mir sieht die Positionsanalyse so aus wie so ein Hund.
Wie ein Hund?
Ja, guck doch mal.
Ah, also, ja, okay, weißt vier du? Beine, also zwei die Beine. Und
der Körper und links so großer Kopf und da drauf die Ohren.
Ja, hättest du es mir jetzt nicht gesagt, wäre ich nicht direkt drauf gekommen. Schaut euch das gerne auch mal an und haltet uns entweder für verrückt, also nicht uns, sondern Lukas. Aber vielleicht seht ihr es ja auch irgendwie. Mit sehr abstrakt kann ich es auch erkennen, ja.
Lustig. Naja, kommen wir zur Bundesliga, oder?
Ja, ich würde auch sagen, was habe ich hier noch auf meinem Zettel? Ich glaube, das war es tatsächlich. Wir springen jetzt nicht in die Bundesliga Richtung Topspiel, sondern wir gehen erstmal zwei, drei Etagen tiefer. Es war dennoch ein Topspiel, aber halt um den Abstieg. Kiel hat St. Pauli zu Hause empfangen und Kiel startete sogar ziemlich gut in die Partie. Spoiler, am Ende ist nichts dabei herumgekommen, was logischerweise dann daran lag, dass der FC St. Pauli das Spiel gedreht hat. In der ersten Halbzeit noch ausgeglichen und dann sehr spät getroffen. Ich glaube, das waren noch ein, zwei, drei relativ späte Tore an diesem Spieltag. Mhm. Vielleicht verwechsel ich das aber auch mit erster und zweiter Bundesliga. Nee. Aber ein paar späte Treffer sind gefallen. Ne? Ein paar späte Treffer waren es diesen Spieltag. Es war so ein bisschen Do-or-Die-Spiel auch für Kiel, auch wenn, ich habe da die ein oder andere Stimme gehört, die lassen sich da ja auch nicht aus der Ruhe bringen. Die haben mit dem Trainer, die werden mit dem weitermachen, die sind insgesamt vom Konzept überzeugt. Und ja, also dass Holstein Kiel das sehr schwer haben wird in der Bundesliga, das war von Anfang an klar, das hat sich bestätigt. Und mich freut es ehrlich gesagt für den FC St. Pauli. Die haben sich da wirklich in die Saison reingebissen. Und was haben wir für ein Spiel gesehen? Ich würde sagen, einen verdienten Sieg von St. Pauli. Die hatten insgesamt mehr Spielanteile und konnten das Ding am Ende dann dementsprechend auch für sich gewinnen.
Ja, absolut. Und einer, der da beteiligt war, war Sinani, Torschütze aus Seiten der Poppen, der Hamburger, der Kiezkicker. Und bevor wir auf das Spiel eingehen, wenn du dir da mal reinziehst, wo der schon gespielt hat, dann ist das zum einen überraschend, weil Norwich City und Huddersfield und Wigan, also viel Premier League, aber auch lustig, weil er war in Luxemburg, glaube ich, unterwegs, beim FC Diverdange 03 und bei F91 Dudelange. Also
das ist Luxemburg, ja.
Das sind also Vereine, die habe ich noch nie oder sehr selten gehört. Und der Mann blüht aber jetzt so ein bisschen auf in den letzten Wochen, besorgt, nachdem Bernardsson das 1-0 macht, das 1-1 in der 34. Minute. Und was wir für ein Spiel gesehen haben, wir haben ein Spiel gesehen, was Abstiegskampf innewohnen hatte, aber beide Teams haben versucht, Fußball zu spielen. Es gab insgesamt 7-8 gelbe Karten, also ging schon auch robust zur Sache. Chancen waren, zumindest rausgespielte Chancen, eher Mangelware nach Standards, wie es so ein Spiel halt mit sich bringt, schon. Insgesamt muss man aber sagen, auch die Werte zeigen das. X-Goal-Wert bei Kiel 0,5, Pauli 1,22. Das ist sehr überschaubar. Also alle Zuschauer haben wirklich wenig Chancen zu sehen bekommen. Und Pauli hat den Lucky Punch gezogen in der Nachspielzeit, 92. Minute. Auch noch ein Eigentor, das muss man bittererweise dazu sagen. In dem Fall war es Geschwill, der das Eigentor besorgt hat. Und es war halt das, was man, glaube ich, ein Big Point nennen würde. Ne? Pauli steht mit 29 Punkten jetzt 7 vor Heidenheim. Die spielen aktuell, liegen aber 0-2 in Frankfurt zurück. Und Kiel bleibt letzter mit 18 Punkten. Das sind jetzt 4 Punkte auf den Relegationsplatz. Ich denke, um nichts anderes wird es für Kiel und Bochum gehen. Und Pauli, wenn man sich jetzt dann nochmal zurückspielt in der Saison, die haben wir abgeschrieben recht früh, falls du dich erinnerst. Wir haben nicht an die geglaubt. Die waren so unter die Räder gekommen, die ersten 10-12 Spieltage, dass wir gesagt haben, ach, du ahnst es nicht, das wird nichts.
Maximal Relegation, hatten wir eigentlich gesagt. Haben sie uns Lügen gestraft.
Ja. Was mir aufgefallen ist, was ich ungewöhnlich fand für ein Duell zweier Abstiegskandidaten, war die Laufleistung, 115 zu 113, das ist ordentlich, aber überraschenderweise wäre es jetzt auch nicht gekommen, wenn sie beide irgendwie Richtung 118, 120 Kilometer abgespult hätten. Das fand ich ein bisschen surprising. Und gleichzeitig aber eine recht hohe Passquote für diese beiden Teams mit 82, 83, 84%. Also das spricht so ein bisschen dafür, dass das Bemühen da war und es wurde im Mittelfeld auch Fußball gespielt, aber es hat sich halt nicht ummünzen lassen in wirkliches Herausspielen von ansehnlichen Torchancen.
Ja, Kiel wird es schwer haben. Selbst die Relegation ist mit dem Restprogramm in weite Ferne gerückt. Leipzig, Gladbach, Augsburg, Freiburg, Dortmund. Das klingt jetzt nicht nach 9 Punkten aus 5 Spielen, sondern eher nach 2-3 Pünktchen, die dann noch eingesammelt werden. Ich würde auch sagen, in Kiel hat man sich mittlerweile damit, spätestens nach dem Spiel gegen St. Pauli, jetzt auch damit abgefunden, dass es so kommen wird. Pauli hingegen, mit dem Vorsprung, den sie jetzt haben, wenn das Spiel in Frankfurt gegen Heidenheim, wenn das so ausgeht, dass die Frankfurter die Punkte einfahren, die müssen nicht mehr viel machen.
Nein.
Heidenheim wird nicht mehr viele Punkte holen, Bochum genauso wenig. Also St. Pauli, das war jetzt wirklich der Big Point, die Big Points, die sie jetzt geholt haben. Die haben nämlich auch kein einfaches Restprogramm. Da warten auch noch Leverkusen, Bremen, Stuttgart, Frankfurt und Bochum. Ja, könnte vielleicht dann am Ende doch irgendwie nochmal das Schicksalsspiel werden, je nachdem, wie die nächsten 4 Spieltage jetzt verlaufen. Dann am letzten Spieltag, ich würde es den Paulianern nicht wünschen. Ich gehe aber davon aus, dass das Polster, was sie sich jetzt erarbeitet haben in den letzten Wochen und vor allem jetzt gegen Kiel auch diese wichtigen Punkte, ich bin ziemlich sicher, dass das reichen wird. Das ist jetzt 7 Punkte auf Relegation beziehungsweise 9 sogar auf den direkten Abstieg. Ja, dafür muss Bochum dann auch erstmal mindestens 3 Spiele gewinnen, eigentlich eher sogar 4. Weil Bochum ein deutlich schlechteres Torverhältnis hat. Ich glaube, da wird die sich nicht mehr viel bewegen auf den unteren Plätzen. Maximal noch 16, 17 Heidenheim, Bochum. Da könnte man vielleicht noch sagen, dass das wird noch getauscht. Aber ansonsten spielen die noch gegeneinander? Bochum gegen Heidenheim?
Bochum spielt also Bochum spielt auch jetzt in Heidenheim, aber du musst eigentlich aus Sicht der Kiezkicker, das letzte Spiel gegen Bochum ist das, was du noch ziehen musst, dann reicht's. Und die Bochumer wiederum sind jetzt in Bremen, zu Hause gegen Union. Das sind im Moment beides Mannschaften.
Dankbares Restprogramm eigentlich im Vergleich zu den anderen.
Ja, aber trotzdem, ne? Also Bremen nicht und einfach, Union natürlich haben gerade Momentum. Heidenheim kannst du 3 Punkte holen. Bei Mainz kommt es ganz, ganz arg drauf an, in welcher Verfassung die Mainzer kommen, beziehungsweise mit welchen Personalien sie nach Bochum reisen können. Ansonsten keine Schnitte. Und dann hast du natürlich ein Endspiel auf Pauli. Aber wie gesagt, ich glaube, Pauli ist bis dahin schon durch.
Ja, denke ich auch. Du hast die Mainzer gerade angesprochen. Lass uns doch mal den Schritt zu unserem nächsten Spiel machen. Hoffenheim gegen Mainz, weil man kann sagen, man muss sagen, den Mainzern geht so ein bisschen die Puste aus, wie es scheint, im Endspurt um die Champions-League-Plätze. Letzte Woche schon nur ein Punkt gegen Kiel, davor eine Niederlage in Dortmund, unentschieden gegen Freiburg. Da ist die Serie so ein bisschen ins Strauchen geraten. Das sah die Wochen vorher im Februar, März sehr, sehr gut aus. Da wurden viele Punkte geholt, weshalb sie am Ende dann auch schon auf dem Champions-League-Platz übernachtet haben vor der Länderspielpause, sag ich mal. Ja, das ist jetzt so ein bisschen ins Straucheln geraten. Das Spiel geht denkbar ungünstig los. Die Hoffenheimer viel zu viel Platz gehabt und ich glaube Vorlage Touré. Beide Tore vorbereitet von Kramaric. Das geht schon in der vierten Minute los mit einem sehr schönen Angriff. War das das erste oder das zweite Tor, wo Touré mit lässig mit Außenriss rüberlegt?
Das ist der Ball, das war das erste, glaube ich, wo er in den Lauf, ja doch, das müsste das erste gewesen sein.
Ja, ich versuche es hier gerade nochmal, ich bin mir nämlich ganz sicher. Auf jeden Fall ein Tor legt Touré schön mit Außenriss vor. Beide Male landet der Ball bei Kramaric, der einmal überlegt, einfach einschiebt. Das war das 2-0, da sucht er sich eine Ecke aus. Beim ersten Mal hält er nur noch den Fuß hin am zweiten Pfosten und dann steht es 2-0 und die Mainzer kommen nicht so richtig in das Spiel. Amiri hat sichtlich gefehlt. Es fehlte irgendwie an Spielidee und Gradlinigkeit nach vorne. Ich meine, wenn Amiri und Burkhardt ausfallen, das sind auch einfach die beiden besten Spieler, die Mainz hat, dann wird es auch gegen Hoffenheim, die dieses Jahr wirklich nicht die Sterne vom Himmel spielen, wird es nicht einfach. Dazu muss man auch sagen, der Qualitätsunterschied, der wird dann auch, hat sich auch durchaus bei der einen oder anderen Szene bemerkbar gemacht, wenn Viper, der ein wirklich großes Talent vorne, der großes Talent ist, der vorne drin gespielt hat, der hatte durchaus zwei, drei Möglichkeiten, wenn du da einen Stürmer hast, der ein bisschen mehr Ruhe, ein bisschen mehr Qualität mitbringt, dann macht Mainz ein, zwei Buden. Also er hatte ein, zwei Kopfbälle, die setzt er einfach nicht gut, obwohl er groß gewachsen ist. Also das sieht man häufiger, junge Spieler, die groß sind, nicht unbedingt immer sehr, sehr kopfballstark. Entschuldigung, gerade wenn sie am Ball gut sind, das sieht man auch bei Woltemade. Der hat beim Kopfballspiel auch noch ein leichtes Defizit und das hat man auch bei Viper gesehen, der eben den einen oder anderen Kopfball nicht so gut gesetzt hat, sodass es dann doch nochmal geklingelt hat.
Ja, du hast gerade eine Sache angesprochen, auf die ich sehr gerne zu sprechen kommen wollte und deshalb auch dafür plädiert habe, dass wir uns dieses Spiel hier rauspicken. Nämlich einmal das Momentum der Mainzer und zum Zweiten die Personalien. Wir haben ja in den letzten Wochen viel gestaunt über Mainz, wie sie irgendwie davongeflogen sind und plötzlich im Kampf um die Champions League ein ernstzunehmender Kandidat wurden. Und vermutet hatten wir schon, dass das für eine Folgesaison ganz schön in die Hose gehen könnte, Stichwort Doppel- oder Dreifachbelastung, aber auch, weil der Kader das einfach nicht hergibt. Und dieses Spiel hier gegen Hoffenheim zeigt es perfekt. Du hast eine Achse, die besteht aus Zentner, Chor, Amiri und auch Burkhardt. Und wenn du die nicht komplett zusammen hast, und in dem Fall fehlten halt Amiri gesperrt und Burkhardt verletzt, dann ziehst du dieser Mannschaft ein großes Stück vom Zahn. Das hat man einfach ganz, ganz deutlich gemerkt. Und das finde ich wahnsinnig spannend, ehrlicherweise. Klar, du hast jetzt vielleicht äquivalent in Leverkusen die gleiche Diskussion, seitdem Flo Wirtz irgendwie verletzt war, jetzt ist er wieder fit, ist die Leichtigkeit weg. Lasse ich aber in der Form nicht gelten, weil einfach das Gefälle ein ganz anderes ist. Du hast viel mehr hochqualitativ wirklich tolle und starke Spieler in der Startelf der Leverkusener, als vergleichsweise die Mainzer in ihrer Startelf haben. Das ist schon ein krasser Verlust, wenn die beiden Jungs nicht dabei sind. Jetzt hast du Amiri im nächsten Spiel zurück nach der Sperre und auch Burkhardt sollte wieder fit sein. Dafür hat sich jetzt Nebel mit Gelb-Rot verabschiedet für die nächste Partie. Und das ist einfach so ein bisschen die Frage, die ich mir stelle. Tut es Mainz überhaupt gut oder täte es Mainz, Konjunktiv, überhaupt gut, wirklich am Ende in der Champions League zu landen? Denn wenn ich jetzt lese, dass Mainz einen Dämpfer im Kampf um die Champions League hinnehmen musste, dann muss ich immer noch ein zweites Mal hingucken. Und ja, man ist jetzt Fünfter, ja, man ist nah dran, aber das ist doch weder für Deutschland noch für Mainz gut, wenn Mainz am Ende in der Champions League landet.
Nee, ist es, glaube ich, auch nicht für die Entwicklung von Mainz. Das würde, glaube ich, einfach zu schnell kommen. Dann kommst du auf einmal in der Liga wieder ins Straucheln durch die Doppel- und Dreifachbelastung und dann machst du eher wieder noch einen Schritt zurück. Also ich glaube, maximal Conference League, das wäre vielleicht irgendwie ein ganz geiles Abenteuer. Aber ja, es ist die Champions League, aber die Mainz ist da auch nur so weit oben, weil insgesamt die Punkteausbeute von den Teams, die normalerweise oben in diesen Sphären rumlaufen, die ist einfach katastrophal. Also wenn du siehst, dass Leipzig am Spieltag 29 mit 48 Punkten auf Platz 4 steht, das ist ein Scherz. Also du normalerweise sagst du, ich gucke mir noch mal kurz die Bundesliga-Tabelle aus dem letzten Jahr an. wie viele Punkte du am Ende für die Champions League gebraucht hast. 65 hatte Leipzig am 34. Spieltag. 72 Bayern, 73 Stuttgart, 90 Leverkusen. 65 Punkte, das kann keiner mehr holen, der da auf Platz aus Platz 4 bis, was weiß ich, 4 bis 7, den kann man doch noch mit reinrechnen. Theoretisch kannst du noch die Bremer, du kannst noch Augsburg, selbst Stuttgart kannst du noch mit reinrechnen. Wenn Stuttgart noch 15 Punkte holt aus den letzten 5 Spielen, haben sie 55. also da siehst du schon, deswegen steht Mainz überhaupt so weit oben, weil die anderen Vereine, und da muss man vor allem Leipzig und Dortmund und Stuttgart reinrechnen in diese Aufgabe. Das ist einfach viel zu dünn, viel zu ausgeglichen. Die Top, vermeintlichen Top-Teams haben viel zu viele Punkte liegen lassen und deswegen steht Mainz da oben. Das wäre schon wirklich aberwitzig, wenn die am Ende irgendwie mit 53, 54 Punkten in der Champions League landen. Ich wünsche es den Mainzern natürlich irgendwie, weil es eine geile Geschichte wäre, aber ich glaube, für die sportliche Entwicklung lieber ein, zwei Regale tiefer greifen und am Ende bin ich mir auch ziemlich sicher, Leipzig mit dem Trainerwechsel, die werden Vierter werden. Frankfurt hat einen ganz guten Puffer, 5 Punkte auf Mainz und schon 9 Punkte auf Dortmund. Am Ende wird es, glaube ich, so wie die Top 4 jetzt aussehen. Ich glaube nicht, dass da noch groß was gerüttelt wird. Ich könnte mir sogar ehrlich gesagt bei dem Restprogramm von Mainz sehr gut vorstellen, dass die am Ende gar nicht europäisch spielen.
Ich wollte es gerade sagen, ich würde widersprechen wollen, ich glaube, da tut sich noch einiges, denn das ist richtig hopp oder top, dieses Restprogramm. Du hast Wolfsburg, Bayern, Frankfurt, Bochum und Leverkusen. Klammern wir die Bochumer mal aus, das sind 4 echt nicht einfache Spiele, selbst die Wolfsburger fangen sich gerade langsam wieder. Auch wenn sie die Punkte noch nicht holen, aber die Art und Weise, wie sie Fußball spielen. Wenn du da auch von diesen 5 Partien 4 verlierst, dann spielst du gar nichts Internationales am Ende des Tages, weil da eben auch direkte Duelle dabei sind, ne, gegen die Frankfurter.
Ja, aber das meinte ich ja. Also das meinte ich, dass ich bei unter den Top 4, Mainz ist ja gerade Fünfter, dass sich unter den Top 4 nicht mehr viel ändern wird, aber dahinter wird sich, glaube ich, noch einiges ändern und dass Mainz eben vielleicht sogar noch ganz rausrutscht.
Ja, absolut. Jo, am Ende, glaube ich, eine verdiente Niederlage. Klar, die zweite Halbzeit war Mainz sehr aktiv, hatte auch Chancen, haben was liegen lassen, aber Hoffenheim hat sich das speziell in Halbzeit 1 durchaus verdient, kann man, glaube ich, sagen. X-Goal-Wert 1,69 versus 1,18. Kannst du es schon dran fühlen? 14 Torschüsse für die Mainzer, die Hoffenheimer haben nur 8 gebraucht. Ja, okay. Aber ich glaube, das geht schon in Ordnung so. Ein bisschen überraschend, dass sie es gar nicht geschafft haben, einzunetzen und zu 0 verloren haben. Bin sehr gespannt, wie sich jetzt, welches Gesicht sie jetzt zeigen, wenn dann eben Amiri und Booker zurück sind nächste Woche.
Ja, ich auch. Ich bin tatsächlich auch gespannt, was Hoffenheim nach der Saison mit dem Trainer macht. Ja. Es ist ja eigentlich schon, kannst du ihn gar nicht rauswerfen mit der Konstellation, die du dir da zurechtgeschustert hast und eigentlich komplett Sturm Graz nach Hoffenheim integriert hast und auf diese Karte gesetzt hast. Ja, mal gucken, ob sie on a high note oder nicht so high note die Saison beenden werden. Da warten durchaus noch knackige Gegner auch auf die TSG. Freiburg, Dortmund, Gladbach, Wolfsburg und die Bayern. Ich könnte mir ehrlich gesagt gut vorstellen, dass die Saison zu Ende bringen werden mit dem Trainer, aber wenn da jetzt nicht schon noch wieder eine kleine Entwicklung zu sehen ist und der Trainer, der hat ja große Pläne mit 3 Jahre international und in 5 Jahren Champions League, wenn man das in den letzten 5 Spielen da keine gute Tendenz erkennt, dann kann ich mir ehrlich gesagt sehr gut vorstellen, dass sie im Sommer nochmal sich umschauen werden, weil mit dem Etat, den du bei Hoffenheim hast, kann das nicht der Anspruch sein, gerade so nichts mit dem Abstiegskampf zu tun zu haben. Ja, finde ich auch eine spannende Personalie. Ich glaube, da werden wir noch ein bisschen was hören
in den Sommermonaten. Ich finde es übrigens, das war ja während deines Urlaubs, diese Aussage, glaube ich, von Ilzer, eine wahnwitzige Aussage. Wie kann man sich als Trainer in der Situation, in der du dich mit dem Verein befindest, dazu hinreißen lassen, sowas zu sagen? Also das ist auch nicht mehr zu erklären mit Angriff ist die beste Verteidigung. Ich wollte irgendwie mich nach vorne weg kommunizieren. Ist einfach völlig, das spricht für ganz viel Realitätsverlust, also komplett wahnwitzig.
Intern kannst du das von mir aus jeden Tag kannst du das als Mantra in die Kabine schreiben und sagen, Leute, das ist hier ein längeres Projekt und verliert nicht die Geduld. Wir werden Rückschritte oder wir werden Misserfolge haben, aber lange Zeit, auf lange Sicht gesehen, haben wir hier gute Infrastruktur und dann wird das alles klappen. Das kannst du von mir aus intern, das sollte man ja auch so planen. Man sollte schon irgendwie einen groben 5-Jahres-Plan Ziele sich setzen, worauf man auch alles ausrichten kann und sagen kann, darauf committen wir uns jetzt. Finde ich alles völlig schön, finde ich gut, sollen sie machen. Das gehört irgendwie in einem Profiverein wahrscheinlich auch dazu. Aber doch bitte nicht, wenn du auf Platz 14 stehst, doch nicht bitte dich dazu hinreißen lassen, das in der Öffentlichkeit zu sagen. Also das ist einfach Quatsch. Das hilft niemandem. Außer vielleicht deiner eigenen Reputation, dass du sagst, ja, ich traue mir aber zu, dass wir das schaffen. Nee, das ist, fühlt sich mehr nach Politik für die eigene Personalie an und weniger danach, dass man den Verein irgendwie wirklich was Gutes tun möchte. Das fand ich aber wirklich komplett Schwachsinn. Ich sage es jetzt so, wie es ist, ich fand es komplett Schwachsinn.
Absolut.
Nicht kompletter Schwachsinn ist das letzte Spiel, was wir heute mit dabei haben. Allerdings doch Schwachsinn, finde ich, dass das immer wieder als der Klassiker bezeichnet wird.
Ja.
Nein, Leute, das hört auf damit. Wir brauchen nicht jetzt hier irgendwie marketingfertige Titel für irgendwelche Partien. Es ist einfach ein gutes Spiel in der Bundesliga Bayern gegen Dortmund. Und ich muss sagen, hätte ich nicht erwartet. Ich habe erst zur zweiten Halbzeit eingeschaltet und ich habe aber eigentlich perfekt eingeschaltet, weil die zweite Halbzeit Bayern gegen Dortmund geben mir Hoffnung, dass in den Dortmundern doch noch ein bisschen was steckt. Das soll nicht heißen, dass ich mir jetzt Hoffnung mache, dass sie in der Champions League noch was reißen, aber generell, dass es vielleicht irgendwie doch noch ein Erfolg werden kann mit dem Spielermaterial, was sie haben. Es gibt den einen oder anderen Spieler, der blüht gerade so ein bisschen auf. Da muss man definitiv Maxi Bayer nennen, der in den letzten 3-4 Partien richtig gute Scorer aufgelegt hat oder auch Tore geschossen hat. Es ist noch ein weiter Weg, was die Entwicklung angeht und ich glaube, Dortmund wird im Sommer ganz schön rotieren. Aber dieses Spiel, wie sie eigentlich Bayern ganz gut Paroli geboten haben und das wirklich eine ansehnliche zweite Halbzeit war, das war ja wirklich offenes Visier, offener Schlagabtausch, das hat richtig Spaß gemacht. Hätte ich auch gut gefunden, wenn da einfach nochmal auf beiden Seiten jeweils noch ein Tor mehr gefallen wäre, weil das war durchaus drin. Das war eine richtig unterhaltsame zweite Halbzeit. Hast du die erste Halbzeit auch komplett gesehen?
Ja.
Ja.
Okay. Und was man, also ich gehe das im größten Teil mit, was du sagst. Gleichzeitig fand ich es ein ganz komisches Spiel. Die Bayern,
das auf jeden Fall.
Also die Bayern waren das dominantere Team, hätten das meiner Meinung nach auch klar gewinnen müssen, das Spiel, wenn man beide Halbzeiten unter den Strich schreibt. Gehen ja dann in Rückstand durch Bayer, drehen es dann mit Guerrero und Gnabry, gerade das Tor von Gnabry, sehr schöne Einzelleistung, wird ja da gar nicht attackiert bei seinem Solo durch die Dortmunder Abwehr rein. Und Anton macht dann das 2:2 nach einer Wahnsinnsakrobatik, die Gyarassi da
das war wild,
hergezaubert
jongliert, also wirklich jongliert den Ball, irgendwie nochmal links, rechts im Fallen nochmal auf den anderen Fuß gelegt, das sah wild aus, aber
wirklich
gut gemacht.
Was mir aufgefallen ist, und ich glaube, das hat auch so ein bisschen zu dieser komischen Stimmung des Spiels beigetragen, speziell die Dortmunder haben sich bei ihren Toren gar nicht so richtig gefreut, zumindest nicht geschlossen. Das war gefühlt so ein bisschen so, ja, das nehmen wir jetzt so hin. Und es hat für mich den Eindruck gemacht, oder auf mich den Eindruck gemacht, als hätten die Saison abgehakt. Und ja, man wollte jetzt hier nicht unter die Räder kommen. Und ich finde auch, sie haben sich defensiv gesehen aufopferungsvoll reingehauen und wegverteidigt, was wegzuverteidigen war. Aber da war jetzt nicht, ich habe nicht so richtig viel Passion und irgendwie so dieses, wir lassen das Herz auf den Platz und freuen uns einen Ast ab, dass wir dann auch wirklich Tore schießen und einen Punkt erholen. Das hat mir irgendwie so ein bisschen gefehlt. Ich weiß nicht. Das war, ja, hatte schon so ein bisschen was von ausdümpeln lassen, die Saison. Und dann muss ich auch sagen, dass das, was ich so merkwürdig finde, ist, das war jahrelang wirklich das Topspiel zweier Mannschaften, die beide brutals guten Fußball gezeigt haben. Das auf einem wirklich, wirklich hohen Niveau. Das fand ich, war es jetzt nicht. Es war eher so, als würden die Bayern gegen Mainz spielen und die Mainzer haben irgendwie aufopferungsvollen 2:2 erspielt, erkämpft, wie auch immer du es schimpfen möchtest. Aber das war jetzt nicht, das spielen zwei europäische Top-Clubs, die du auch locker so in Champions-League-Finale, so ja auch geschehen in der Vergangenheit, packen könntest und die würden dir da eine Show für ganz Europa abliefern. Das war es nicht.
Nee, finde ich auch ganz wild, weil der Dortmunder Kader sich ja jetzt auch nicht so super krass verändert hat im Vergleich zum Vorjahr. Da wurden ja eher sogar noch Leute geholt, um den Kader zu verstärken. Es ist eine ganz komische Saison der Dortmunder und ich würde jetzt gerne einen Blick in die Glaskugel werfen, um zu gucken, wo steht Dortmund nach der nächsten Saison. Weil ich glaube, da wird einiges passieren im Kader, da muss einiges passieren, weil du hast es auch schon angesprochen, das wirkt nicht, als wäre das eine intakte Mannschaft. Ich glaube, wenn man sich so die Interviews anguckt und was man da so ein bisschen zwischen den Zeilen auch lesen kann, die ganze Saison schon, da stimmt es einfach, glaube ich, in der Mannschaft nicht. So wirkt es zumindest immer nach außen. Ich glaube, da wird einiges passieren. Und deswegen hätte ich jetzt richtig, richtig Bock zu wissen, was ist nächstes Jahr passiert. Und ist es wirklich so ein bisschen der Downfall von Dortmund und war das Champions-League-Finale das letzte Aufbäumen, um jetzt so ein bisschen dann die Vorherrschaft auf Platz 2, weil viel mehr ist es in der Bundesliga leider einfach nicht, um worum man kämpft, ob das jetzt verloren geht und auch langfristig verloren geht, weil das sehen wir in anderen Ligen auch. Gucken wir uns den Serienmeister, also noch ein krasseres Beispiel eigentlich in Italien mit Juventus Turin an, die nach für nach, Schritt für Schritt schlechte Entscheidungen getroffen haben und jetzt am Ende eigentlich nicht mehr konkurrenzfähig sind, was die Meisterschaft angeht. Und das war Dortmund vor 2-3 Jahren noch mit einem wirklich Herzschlagfinale um die Meisterschaft und jetzt auch nochmal das Champions-League-Finale. Es wurden DFB-Pokale gewonnen. Es gab immer wieder diese Ausreißer, aber eigentlich sprechen wir in einem ähnlichen Szenario, in einem ähnlichen Setting immer wieder über Dortmund, dass es da irgendwie nicht richtig stimmt. Entweder Konstellation Trainermannschaft, Konstellation Management, Konstellation Kehl, Mislintat, Ricken. Irgendwas ist da nicht hundertprozentig auf einer Linie und das macht sich immer wieder bemerkbar, dass du auch das Gefühl hast, auch sportlich, die gehen nicht gemeinsam diesen Weg. So wirkt es auf mich immer, dass da ist genug Qualität, dass die am Ende doch ihre Spiele hier und da gewinnen, aber die ziehen nicht gemeinsam an einem Strang. Das wirkt nicht wie das Dortmund, was man unter Klopp teilweise hatte, das ist jetzt auch schon einige Jahre her oder auch in anderen Konstellationen, das immer mal wieder gab, wo du diese Peaks hattest von Dortmund. Irgendwas läuft da nicht richtig.
Ja, da fehlt einfach die DNA, ne? Und zwar in vielen Bereichen des Vereins. Wofür steht Dortmund denn jetzt genau? Die Frage kann ich dir nicht beantworten und ich bin mir auch sicher, Dortmund nähere Fans und Insider tun sich schwer, die zu beantworten. Ja. Und
Identität auch mit Reus verloren gegangen,
ja, Hummels.
Ne? Und ist alles nicht so geil.
Und wenn ich dann jetzt Gerüchte höre, dass man Hummels vielleicht für eine Club-WM doch nochmal zurückholt, dann spricht das ja Bände.
Bitte nicht, ey.
Spricht ja einfach Bände. Und gleichzeitig muss ich sagen, wenn man es jetzt positiv sehen möchte, Downfall ist die eine Variante, aber du kannst diesen Coin ja auch in die andere Richtung flippen und es vielleicht als Chance begreifen. Ich weiß, Trademark auf die jungen Wilden, das haben eigentlich die Schwaben, aber Dortmund stand ja eine Zeit lang für extrem talentierte Nachwuchskicker, die schon einen Schritt weiter waren und die in Dortmund dann irgendwie ihre Möglichkeit bekommen haben, mal ein, zwei Saisons Richtung internationales Top-Niveau sich einzuspielen. Ne? Da musst du wieder hinkommen. Du musst irgendwie wieder dieser Verein werden, der die Top-Talente, die jungen Top-Talente in Europa um sich schart und sie weiter ausbildet. Ja, Dortmund will kein Ausbildungsverein sein, das weiß ich schon, aber eigentlich musst du das wieder hinbekommen, um einen Neuanfang hinzubekommen. Denn was offensichtlich nicht funktioniert hat, ist erfahrenere, altgedientere Nationalspieler, Kapitäne etc. zu holen. Emre Can, damals von Juventus los zu Eisen, ja, kann man machen, kann man aber auch eigentlich sein lassen. Also das ist nicht so richtig aufgegangen, diese Nummer. Und das wünsche ich mir für Dortmund, dass sie da wieder hinkommen, dass sie irgendwie in der Lage sind, den nächsten Bellingham, den nächsten Haaland, den nächsten Lewandowski irgendwie zu holen, um eben nicht diesen Bayern-Move zu machen. Ah, der Gerassi, ja, dann holen wir den jetzt mal. Oh, der Anton,
ja,
super Idee, dann holen wir den doch jetzt auch mal. Das war einfach kein guter Move.
Nee, das war zu wenig Kreativität auf dem Transfermarkt und das ist für mich auch irgendwie ein Zeichen dafür, dass es in der sportlichen Führung einfach keine Klarheit gibt, wer was zu sagen hat. Ist es Mislintat, der Chef-Scout? Ist es Kehl? Ist es Ricken, der Sportdirektor? Wer ist da jetzt eigentlich irgendwie im Driver-Seat, wenn wir jetzt mal im Business-Slang bleiben? Und wer trifft da jetzt wirklich die Entscheidung, langfristig so einen Kader zu planen? Das waren, und jetzt hat man sich von Mislintat ja auch getrennt, es waren einfach zu viele Köpfe in der sportlichen Führung. Und so sieht der Kader gefühlt ja auch irgendwie aus. Da hat jeder so ein bisschen irgendwie nochmal hier, nochmal eine Möhre in den Topf reingeworfen. Von der anderen Seite kam nochmal eine Knolle Sellerie. Und so fühlt sich der Kader ja auch an. Das ist einfach, du hast nicht das Gefühl, dass da das System und das, was der Trainer, ja, das ist jetzt ein neuer Trainer, Schein hat nicht so lange durchgehalten, aber dass das irgendwie zueinander passt und alleine aus diesen Gründen wird da, glaube ich, im Sommer sehr, sehr viel passieren und ja, ich drücke die Daumen, weil ich bin nicht der größte BVB-Sympathisant, das hängt an der ein oder anderen Personalie bei der Borussia, unter anderem Watzke, den ich einfach überhaupt nicht ausstehen kann, aber ich bin immer großer Freund davon, wenn eine Liga spannend ist und Leverkusen ist dieses Jahr, man kann nicht sagen, dass sie am Struggeln sind, aber so ein bisschen eher wieder auf dem Niveau, was man ihnen sonst auch zugetraut hat, ein guter Zweiter zu werden, aber eben nicht jedes Jahr um die Meisterschaft zu spielen. Alleine aus diesem Grund möchte ich eine starke Borussia haben. Ich möchte, dass die Bayern nicht easy nach und nach im Meisterschaftskampf irgendwie Punkte lassen und das keinerlei Konsequenzen hat. Die letzten 4 Wochen jetzt eigentlich haben die wirklich gestruggelt, Leverkusen aber genauso. Also wenn Leverkusen in der Form vom letzten Jahr gewesen wäre, dann hätten sie jetzt Bayern in diesem Spieltag wahrscheinlich überholt, weil die Bayern haben ja in den letzten 3-4 Wochen jetzt immer mal was liegen lassen und Leverkusen konnte keinerlei Kapital draus schlagen. Ja, deswegen wünsche ich mir natürlich eine starke Borussia, weil so ein Dreigestirn oder im besten Fall sogar vielleicht auch 4, wenn Frankfurt da oben noch ein bisschen hinschiert, Leipzig, die können wir von mir aus fernbleiben, aber dass 3-4 Vereine eigentlich bis zu einem weiten Zeitpunkt in der Saison auch da oben mitspielen, das wünschen wir uns, glaube ich, alle.
Definitiv. Machen wir noch kurz einen Blick in das Programm für den Dortmunder, Gladbach, Hoffenheim, Wolfsburg, Leverkusen, Kiel. Ja, da kannst du noch mal ein paar Punkte holen. Ich glaube, das Thema Champions League.
Prognose? Ja. Die nächsten 3 Spiele gewinnt Dortmund in der Liga.
Na gut. Das würde ja schon wieder dafür sprechen, dass sie am Ende dann doch noch irgendwie es schaffen, unter die ersten 4 zu kommen. Je nachdem, was die Konferenz macht.
Conference League und dann gewinnen.
Na gut.
Das wird das olympische Feuer, was entfacht wird, für eine neu erstarkte Borussia mit einem Conference League-Titel. Würde ich geil finden.
Na gut. Lass uns das doch als Schlusswort für die heutige Folge Nummer 70 nehmen. Olympisches Feuer mit Dortmund in einem Atemzug. Wunderbar.
Ja, ihr habt es hier zuerst gehört. Der BVB gewinnt nächstes Jahr die Conference League in einem Finale gegen die Fiorentina.
Okay.
Tolles Spiel. Ich gucke schon mal kurz, wo das Conference League Finale 2026 ist. Och nö.
Na?
Ach nee, oh Gott, ich dachte gerade. Was? Nee.
Hä?
Oh, bitte nicht. In Leipzig.
Ach,
was soll das denn?
Ahnst es nicht. Toll. Jetzt haben wir die ganze Folge verkackt nach hinten raus.
Die ganze Folge wirklich.
Wir
lassen
schon
mal neu anfangen. Ja, und witzigerweise, aber lese ich ja auch gerade in einem Atemzug, Frankfurt Euroleague Finale 2027. Das wäre natürlich nochmal ein Anreiz für die Eintracht. Wobei,
ja, wieso denn für die Eintracht? Die Bielefeld gewinnt doch den Pokal und dann spielen sie in der Euroleague und holen dann die Euroleague in Frankfurt.
Nee, das ist 27.
Ah,
Euroleague,
27,
okay. Euroleague-Finale 26 ist in Trommelwirbel. Wieso zeigt er mir jetzt hier wieder Conference League Leipzig an, wenn ich Europa League eingebe? Das ist doch. Ah nee, Frankfurt trägt das aus, Finale 26. Und 27 wird noch entschieden.
Aha.
Favoriten Budapest oder Mailand. Das heißt, 2 deutsche Finalspiele. Das ist ja top.
Crazy.
Na gut.
Ja, egal. Bielefeld klingt überall gut, egal wo die hin müssen.
Absolut richtig. Dafür, ich würde sagen, dabei belassen wir es heute.
Ja.
Das waren mal wieder die Couch-Capitanes. Wir sind zurück im Saisonendsport. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt an euren Radiogeräten. Und Lukas, ich wünsche dir noch eine schöne Sonntag und wir hören uns spätestens nächste Woche.
Ciao, mein Lieber. Mach's gut.
Tschüssi.